Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Ja, gerade beim Rehwild ist, glaube ich, die am meisten in Europa verbreitete Wildart. Und ich denke, hier gibt es doch viele passionierte Bockjäger unter uns. Und ja, jedem passionierten Bockjäger kann ich es eigentlich mal empfehlen, die Kustanei zu sehen und ja, auf so Rehböcke weit werken zu dürfen. Gut, der ist jetzt ein bisschen outstanding, also sag niemals nie, aber der war damals mal SCI-Weltrekord, ist jetzt auf Platz 2 der Weltrangliste. Er hat über 1400 Gramm, 1430 oder sowas. Das sind natürlich Böcke, die ja.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Benedikt Klostermann von Mistral Jagdreisen. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, hallo Max. Erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich auch mal in dem Sessel Platz nehmen darf.
Sehr, sehr gerne. Das Witzige ist, dass wir, glaube ich, unsere Familien voll die Connections miteinander haben.
Nur wir irgendwie nicht, ne?
Nur wir beide irgendwie nicht, obwohl wir auch das gleiche Hobby teilen. Ich glaube, der Rest deiner Familie ist auch irgendwie Golf begeistert, deswegen war das ganz witzig, weil meine Familie auch und die haben gesagt, oh nee, die kenne ich aber alle. Ich aber nicht.
Aber jetzt haben wir es geschafft, jetzt sitzen wir zusammen.
Sag doch mal bitte, wo du herkommst und was du so bis jetzt gemacht hast und wie du zu Mistraljagdreisen kommst.
Ja, also mein Name ist Benedikt Klostermann. Wie gesagt, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Schmallenberg im Sauerland. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Wenn man das versucht zu beschreiben, ist immer eine Stunde von Köln oder Dortmund. Oder man kennt halt das Hotel Dahlmann wie du.
Ja.
Ja, ich bin, wie gesagt, 30 Jahre alt und habe damals Forstwirtschaft studiert. Und vor dem Studium war ich ein paar Monate bei unserem gemeinsamen Bekannten Carlo Engelbrecht in Südafrika und habe da so ein bisschen den Jagdtourismus nochmal für mich kennengelernt. Wie du sagst, die Familie bei uns ist jagdlich sehr aktiv. Mein Vater und seine drei Brüder, die haben eigentlich den ganzen Globus auch bejagt und das tatsächlich immer mit Mistraljagdreisen. Und da rührte die Verbindung ein bisschen her. Und 2019 hatte ich schon mal Interesse, die Firma zu übernehmen. Dann kam aber, wie alle wissen, die Corona-Pandemie und war jetzt nicht die beste Zeit, um eine Reiseagentur zu übernehmen. Und da hatte ich das eigentlich mal oder den Plan erstmal beiseite gelegt und bin dann über eine Anzeige zu einer Jagdreisenagentur in Süddeutschland gekommen und hatte da damals, die Position war als Agenturleiter, ausgeschrieben, da nach dem Forststudium angefangen und hatte da so ein bisschen in die Welt reingeschnuppert. Da war damals, es war mehr auf Europa bezogen. Ich finde bei Jagdreisen halt die große weite Welt spannend und war jetzt zuletzt noch bei einem Mitbewerber, der weltweit Touren anbietet und da kam aber nach und nach immer mehr wieder der Gedanke, den Kontakt zu Mistral zu suchen. Reisen, die ich damals begleitet habe, da kam die Mistral-Kappe auf einmal in Kasachstan oben auf im Hochgebirge wieder auf mich zugeritten von einem der Guides und da habe ich immer gesehen oder habe ich gesehen, dass die Firma noch aktiv ist und habe dann den Kontakt wieder aufgenommen zu Toni Ulmer, also Anton Ulmer, ist der Gründer von Mistral. Die haben die Firma 1988 gegründet und er hat die bis zuletzt jetzt mit seiner Schwester Maria zusammen in Österreich betrieben. Und ja, jetzt seit vor 4 Wochen durfte ich die Firma übernehmen und bin jetzt spannend auf das, was kommt.
Die beiden sind dann praktisch erst in Rente gegangen, oder?
Genau, die haben aus Altersgründen, die haben also keine Kinder, die Interesse dran hatten. Toni hat eine Tochter, die ist aber im Lehramt tätig und dadurch, dass keine Nachfolge da war, war der Betrieb die letzten Jahre auch schon ein bisschen, was Marketing anging, zurückgefahren. Die haben noch ganz gut Touren organisiert mit der Stammkundschaft, die sie haben, aber jetzt ist Zeit, dem Laden frischen Wind zu verleihen.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich glaube auch, sagen wir, mit den Nachkommen, dass das auch immer so eine Sache ist. Ich glaube auch, dass man für Jagdreisen, da muss man auch, glaube ich, richtig Spaß dran haben und das auch selber feiern. Ansonsten kann man das, glaube ich, auch nicht besonders gut verkaufen, sowas. Und ich denke, du hast ja auch schon sehr viel in deinem Leben erlebt. Du hast eben erzählt, dass du bei Carlo warst. Da waren wir jetzt, glaube ich, vor 2 Monaten und hatten da eine super tolle Zeit. War allerdings sehr kalt, das muss ich auch einfach nochmal dazu sagen. Also
ja, Nordnatal liegt hoch.
Ja, und das war in der Nacht waren wir so, ich glaube, 3-4 Grad und das ist dann echt nicht mehr so, so Afrika-like gewesen, das Ganze. Aber man kann im Winter da auch immer, muss man auch ehrlich sagen, gut jagen. Aber wie hast du es damals empfunden, als du da warst?
Ja, es war ungefähr dieselbe Jahreszeit. Also ich war auch im afrikanischen Winter da. Und gut, ich war ein paar Tage in Nordnatal oder ein Großteil der Zeit war ich in Nordnatal. Dann aber auch zwischenzeitlich wieder für Büffeljachten im Zululand. Das ist ja eher subtropisches Klima. Ja. Da war es auch im Winter tagsüber eigentlich angenehm auszuhalten. Gut, sind auch, glaube ich, nahezu 1000 Höhenmeter Unterschied, wo die Camps liegen. Aber zeigt mal wieder, wie vielfältig eigentlich auch Südafrika ist.
Für was für Challenges und Probleme stehst du jetzt praktisch, die Agentur zu übernehmen? Du hast die vor 4 Wochen gemacht. Was ist so, was steht bei dir im Moment so auf dem Plan? Wo denkst du, wo das hingehen wird und wo wirst du Jagdreisen anbieten?
Also, wie eben schon mal erwähnt, finde ich halt das Weltweite spannend.
Ja.
Mich nur auf ein Land oder sowas zu spezialisieren, ist vielleicht nicht verkehrt, aber ich mag die Abwechslung und das Netzwerk an Partnern ist wirklich groß und hervorragend. Da ist jetzt natürlich, muss man gucken, dass man das aufrechterhalten bekommt. Wie du eben schon mal gesagt hast, Jagdreisen ist was Persönliches. Da muss man schon ein bisschen hinterstehen und das muss man natürlich jetzt auch den Partnern und auch den bestehenden Kunden von Mistral irgendwie rüberbringen, dass bei mir die Passion auch für die weltweite Jagd schlägt und
Nein, das ist so. Und ich denke auch, dass das immer Jagdreisen, oder ist zumindest für mich so, ist so eine sehr dolle Vertrauenssache. Und ich glaube auch gerade, wenn man über eine Agentur bucht, weil du willst ja eigentlich, dass, ich sag mal so, dass du den ganzen Stress nicht hast und dass der Agent oder die Person, die dahinter steht, dass der sich darum kümmert, dass du so die beste Experience immer bei dem Ganzen hast. Und ich denke, dass das auch für die meisten so der ausschlaggebende Grund ist, wenn sie eine Person dann gut finden und das vom Charakter her passt, dass sie dann sagen, okay, dem Bene, dem vertrauen wir jetzt und da buche ich dann und damit findet man sich dann ab, auch, sagen wir mal, das Ganze aus der Hand geben zu lassen. Das ist ja auch bei vielen dann so.
Genau, also das war jetzt in der Vergangenheit schon. Man lernt doch dann über die Jahre Leute kennen, die rufen an und ja, ich sag mal, der Jäger hat seinen Wunsch. Und mir macht es dann erstmal zum einen Spaß zu hören, was den Jäger, ich sag mal, wenn es jetzt um den Lebenshirsch gehen soll, fasziniert, den dann passend zu beraten. Und freut einen dann einfach, wenn die Jagd gelaufen ist, das Bild kommt und der Anruf kommt und sagt, vielen, vielen Dank für die gute Beratung, das hat Spaß gemacht. Das ist ja eigentlich auch ein Ziel in dem Job, der mir immer wieder Spaß macht, diese Begeisterung da in den Leuten zu sehen, zu wecken und die, sag mal, Reisewünsche, Jagdwünsche umzusetzen.
Was ist denn dein Lieblingsreiseland?
Ach, das ist schwierig zu sagen. Es gibt wirklich viele spannende, tolle Yachten. Wir haben eingangs auch schon mal über Namibia gesprochen. Einen schönen Aufenthalt auf der Jagd- und Gästefarm von meinem guten Freund Johann. Genieße ich immer, aber ja, da ist halt ein bisschen Urlaubsfeeling, sage ich immer, mit dabei. Gute Küche, tagsüber kann man mal ein bisschen am Pool entspannen und man hat eigentlich sämtlichen Komfort.
Ja.
Aus abenteuerlicher Sicht muss ich sagen, fasziniert mich auch Kasachstan, also Jagden in Zentralasien. Sei es unten im dschungarischen Alatau, die Hochgebirgsjachten auf Steinbock Maral, also wirklich richtige Wildnisjachten mit Pferden, ein paar Tage raus und in den Flycamps, also in einfachen Zeltcamps, zu nächtigen ist natürlich vom Komfort was ganz anderes, aber ich sag mal, die Erlebnisse, Eindrücke, die man von so einer Reise mitnimmt, möchte ich nicht missen. Genauso spannend, hier liegt einer neben mir. Ich war jetzt im Ende August im Norden von Kasachstan, in der Kustanai, zur sibirischen Rehbockjacht. Ich sag mal, das ist jetzt vom körperlichen Anspruch. Gibt es eigentlich nicht. Ist nur der Komfort, ist halt auch einfach. Aber trotzdem den Landstrich, die Leute da oben kennenzulernen, die Kultur, macht wirklich Spaß. Aber auf der anderen Seite, einer meiner Lieblingswildarten persönlich ist der Rothirsch. Und eine Rotwildbrunft irgendwo, sei es jetzt in Schottland, wo es, da steht wieder die Pirsch im Vordergrund, das Körperliche. Macht mir Spaß, genauso wie unten in Serbien, in den Donauauen oder in Ungarn.
Ich glaube, ich war ja letzte Woche auf dem SCI in Doha und da haben wir eigentlich festgestellt, auch mit allen Leuten, die dabei waren, es war so ein Gala-Event und da wurden auch Preise verteilt für, sagen wir mal, Safaris und für Leute, die in Conservation investieren mit allem drum und dran. Und was ich so interessant finde, ist, es gibt ja wirklich so viele faszinierende Möglichkeiten auf dieser Welt, was zu bejagen. Selbst wenn es jetzt, sagen wir mal, ich habe mit einem darüber gesprochen, auf Mauritius, ist Flitterwochen gefahren, da hat er gesagt, irgendwie nach 3 Tagen hätte keinen Bock mehr am Strand zu liegen, das wäre überhaupt nicht seins gewesen, ist er da Rusa-Hirsch-Jagden gegangen. Und es gibt in Papua-Neuguinea-Jachten, in Südamerika-Jachten, in Asien-Jachten. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Säugetiere auch auf der Welt gibt, die man bejagen kann und wo auch überall. War zum Beispiel auch eine ganz interessante Arabian Oryx. Wusste ich gar nicht, wo man das überhaupt bejagen kann. Das war so einfach für mich so interessant. Und deswegen finde ich das auch immer so spannend, sich dann mit jemandem darüber zu unterhalten, wo das tägliche Geschäft ist, weil der sagte dann, okay, Max, hast du schon mal das und das gemacht? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Und dann übrigens, ich habe von dem Tier noch nicht mal was gehört. So von dem Land, das hat man schon mal irgendwo angekratzt, weiß ich nicht, Turkmenistan, Usbekistan, das sind ja alles jetzt nicht so Destinationen, wo man, ich sag mal, zum Urlaub fahren hingehen würde. Und deswegen finde ich das so unglaublich interessant. Du hast gerade gesagt, hier neben dir, da liegt der Rehbock in ein bisschen größer. Und ich glaube, das ist ja auch für die meisten Jäger oder auch gerade für die Bockjäger, das ist, ich denke mal, das wird das meiste Wild sein, was man in Deutschland bejagen wird. Oder sagen wir zumindest vom Haarwild, dass das schon relativ interessant ist und das, glaube ich, für jede Person auch ein Anspruch ist, sowas mal irgendwann zu machen.
Ja, gerade beim Rehwild ist, glaube ich, die am meisten in Europa verbreitete Wildart. Und ich denke, hier gibt es doch viele passionierte Bockjäger unter uns. Und ja, jedem passionierten Bockjäger kann ich es eigentlich mal empfehlen, die Kustanei zu sehen und auf so Rehböcke weit werken zu dürfen. Gut, der ist jetzt ein bisschen outstanding. Also, sag niemals nie, aber der war damals mal SCI-Weltrekord, ist jetzt auf Platz 2 der Weltrangliste. Er hat über 1400 Gramm, 1430 oder sowas. Das sind natürlich Böcke, die,
Was muss man dafür mitbringen, um das zu bejagen? Also ich nehme an, ich war selbst nicht da, deswegen kann ich nur doofe Fragen stellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Was ist das richtige Kaliber? Kann man das mit dem europäischen Rehböcken vergleichen? Schussdistanzen vielleicht und vielleicht nochmal, welche Geschosse dafür das Richtige sind?
Also die Kustanei ist die kasachische Steppe. Also generell die Revierstrukturen oder so, dass, wenn man schon mal in Polen oder Ungarn gejagt hat, okay, sagt man, hier jagt man schon in großen Revieren von 8.000 bis 10.000 Hektar Feldflur. Hier, unser Partner hat in Gesamtfläche über 1 Million Hektar, die er betreut, wovon 350.000, 400.000 Hektar wirklich bestes Rehwildbiotop sind. Die Wilddichte ist hoch, aber auch nicht zu vergleichen, sage ich jetzt mal, mit einem polnischen Revier. Man legt doch ganz schön Strecken zurück. Da sind Weizenschläge. Wir hatten einen Bock jetzt angepirscht und auf einmal wusste ich nicht mehr, wo das Auto war. Wir waren da wirklich kilometerweit in diesen Weizen reingelaufen. Und 360 Grad um mich rum war nur dieses Weizenfeld zu sehen. Also das sind Dimensionen, die kann man sich halt kaum vorstellen. Und so sieht es dann halt auch mit den Schussdistanzen mitunter aus. Sag mal, in diesem Feld muss man auch teilweise mal 300 Meter weit schießen können. Trotzdem gibt es aber auch wieder so klein strukturierte Birkenwälder mit Seen, wo man, mitunter auch auf 200 Meter oder sowas weit wirken kann, aber Die Schussdistanzen sind schon weiter. Vorteil ist, das sibirische Rehwild gibt es vom Wildbrett her doch ein bisschen mehr Fläche als unsere.
Ja.
Lebgewicht hat so ein Bock um die 50 Kilo. Mal aufgebrochen, 42, 43 Kilo am Haken.
Also praktisch das Doppelte von unserem Rehwild hier. Okay. Was, ich sag mal dann so, von dem Geschoss oder von den Kalibern ist eigentlich kein Unterschied. Kann man auch mit der 308 mit einem normalen Geschoss bejagen, oder?
Grundsätzlich schon. Aber ich würde halt für die Yacht auch wieder ruhig einen Kaliber mit einer gestreckteren Flugbahn wählen. Und gut, ich bin tatsächlich, was im Ausland angeht, immer ein Freund der klassischen 300 Winmark.
Ja.
Schon allein, wenn man irgendwo steht auf der Welt und ich sag mal, der Munitionskoffer oder das Gepäckstück ist nicht angekommen. Eine 300 Winmark kriege ich überall.
Ich habe das nur gerade so nett oder förmlich formuliert, weil ich das immer so finde, dass sich die Leute sowieso immer übermotorisieren. Hatten wir schon ein paar Folgen hier. Deswegen, ich habe zwar selber keine 308 im Schrank. Ich bin auch der Freund der 300 Winmark oder alles, was da drüber kommt. Aber ja, ich denke sowieso, für die Leute, die Jagdreisen machen sollten, sollte man immer ein bisschen was Größeres nehmen, wo man dann auch, ja, wie du gerade sagtest, eine gute Auswahl bekommt. Ich glaube, 300 Winmark ist zwar ein relativ altes Kaliber mittlerweile, aber es ist immer noch eins, was immer noch seinen Dienst sehr gut tut.
Ja, so, ich sag mal, vom Eland bis zum Springbok, wenn man auch nach Afrika schaut oder in Kasachstan, der Maral Steinbock, ist man überall bestens gewappnet und auch für den sibirischen Rehbock. Klar, sagt der ein oder andere, ist vielleicht ein bisschen groß, aber für diese Schussdistanzen und die Energie, die man zur Verfügung hat, denke ich, die richtige Wahl.
Was kann man noch in Kasachstan bejagen?
Jetzt oben in der Kustanei bleiben wir eigentlich beim sibirischen Rehwild. Ansonsten zurück wieder auf Ostkasachstan, da auf den dschungarischen Alatau oder ja, also da wird vorwiegend der sibirische Steinbock bejagt, als auch der Maral. Schwarzwild kommt vor. Agalis, Karaganda-Agalis gibt es dort. Die stehen aber seit einigen Jahren unter Schutz. Ansonsten Schwarzwild, Schneeleoparden sieht man. Also die dürfen natürlich auch nicht bejagt werden, aber sag mal, das ist, was man an Wild dort vorfindet. Bärenwölfe.
Okay. Würdest du sagen, Kasachstan ist zum Beispiel jetzt eins für die, sagen wir, für Asien, so ein Land, wo es gut ist, auch einfach anzufangen mit dem Weitwerken, wenn man jetzt zum Beispiel eine Jagdreise nach Asien machen würde, oder würdest du sagen, nee, da ist vielleicht ein anderes Land besser?
Ich glaube, dass da Kasachstan schon die erste Wahl ist, auch aus dem Aspekt, dass ich sag mal, die Höhenlage und die Gebirgsform dort doch mehr zulassen als beispielsweise jetzt in Kirgisien. Kirgisien jagt man doch nochmal 1000, 1500 Meter höher, wo die Luft dann dünn wird. Preislich ist die Steinbock-Jagd in Kirgisien etwas preiswerter, aber ich sag mal, die ist wirklich anspruchsvoll.
Okay.
Und in Kasachstan nimmt erstmal noch viel Arbeit das Pferd ab. Und das Schöne an Kasachstan ist, es ist halt relativ vielfältig landschaftlich und gerade die Wildartenvielfalt, was man bei so einer Bergjacht im dschungarischen Alatau neben dem Steinbock, den man dann beispielsweise Jagd bestauen kann, ist doch schöner. Oder was heißt schöner, aber ist vielfältiger.
Ich glaube auch, wir haben uns jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, ich fliege ja noch nach Usbekistan zur Steinbockjagd, aber ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man gerne machen möchte, wie hoch man gehen möchte und auch, glaube ich, du hast gerade Einsatz mit Pferden gesagt, ich glaube, dass das auch noch eine Sache ist, die das natürlich auch dann noch einfacher macht, als wenn du jetzt da irgendwo selbst hochlaufen musst und auch das die Trophäe wieder mit runterbringen musst und noch vielleicht die Rückenstücke da rausgeschnitten oder beziehungsweise wenn du dann noch ein Cape schlagen möchtest, ist das auch, glaube ich, ein ganz schönes Gewicht, was man dann mit runternehmen möchte.
Definitiv. Und wenn man wirklich mal das Gebirge sieht, ich sag mal, so ist es auch fast nahezu unmöglich, das alles auf der Fußbirsch zu bewältigen, diese Strecken, die wir da zurückgelegt haben, haben teilweise 8-9 Stunden von dem, also es gibt das Hauptcamp, wo die Jäger ankommen. Dann hat man eine Nacht, wo man sich ein bisschen akklimatisieren kann, runterkommen kann. Und dann geht es nächsten Morgen eigentlich noch weiter hoch ins Gebirge. Da ist dann das Zwischencamp. wo man seine Guides, die Jagdführer und sowas kennenlernt und dann werden die Pferde gesattelt und dann geht's los und da ist man wirklich die nächsten Tage komplett raus aus der Zivilisation, nur mit seinem Guide, mit dem Zelt unterwegs und da kann man mit unter 8-9 Stunden reiten, bis man dann mal wirklich das Zelt aufschlägt und da jagt und über ein, zwei Gebirgszüge hinweg oder Ketten. Da wird es dann doch sportlich.
Man merkt, wie du das erzählst, dass du da, dass du bist die ganze Zeit am Lächeln dabei. Ich glaube, du hast da auch sehr viel Spaß selber gehabt, oder?
Ja, also wie gesagt, das ist vom Erlebnis her für mich einer der schönsten Yachten, wer klassische Wildnisjachten mag. Aber der Komfort lässt dann halt zu wünschen übrig. Und nach ein paar Tagen, gut, teilweise riecht man auch einfach nur nach Pferd dann, aber macht es vielleicht angenehmer.
Ich glaub,
aber es ist schon ein Abenteuer, was bleibt.
Ich glaube, nach 3 Tagen riechst du sowieso, glaube ich, dann auch gar nichts mehr. Ich glaube, dass das Pferd dann, glaube ich, nicht mehr das größte Problem.
Aber ich sag mal, die Kulisse, die entschuldigt wirklich alles. Also,
du hast eben eingangs gesagt, dass so ein bisschen gestoppt wurde bei Mistral. Mit Marketing. Ich habe gesehen, dass du jetzt auch auf Instagram, dass da relativ aktiv bist. Wir hatten uns eingangs einmal ein bisschen auch drüber unterhalten mit Webseite. Wie sieht es sonst aus mit Messen etc. Und einfach auch jetzt mal an dich, weil du hast es ja vorher auch schon bei anderen Agenturen, hast du es ja gesehen und bist ja auch noch relativ jung, zumindest jünger als ich, muss ich auch mal sagen. Was denkst du, sind im Moment die richtigen Steps für Marketing, was Jagd angeht? Ich glaube, das ist auch mal was Interessantes.
Ich würde sagen, das ist die breite Mischung. Also, wie du sagst, ich habe die Social-Media-Kanäle angelegt. Da bin ich jetzt erstmal hauptsächlich auf Instagram präsent. YouTube, ich habe jetzt die Kamera mitgehabt, ein bisschen was von der sibirischen Rehbockjacht gefilmt, dass man da zukünftig sich natürlich ein bisschen aufstellt und ansonsten sind die Messen zweifelsohne, also ich glaube, dass es vor 20 Jahren wie Toni, sag mal, in der Hochphase in Dortmund und Salzburg saß, war es noch ein bisschen anders. Da war die Mentalität der Leute und das Vergleichen, glaube ich, ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Aber um trotzdem mit den Kunden, mit Partnern im Austausch zu stehen, sind die nach wie vor sehr wichtig. Deswegen bin ich auch in Dortmund und auch in Salzburg mit einem Stand vertreten.
Ja.
Und ja, versuche es halt möglichst breit zu streuen. Und am besten, die beste Werbung ist eigentlich meiner Meinung nach immer noch gute Yachten.
Weißt du schon in Dortmund, wo du stehen wirst?
Ja, ich stehe auf dem ehemaligen Rigby-Stand. Ich habe die Nummer gerade nicht ganz im Kopf.
Okay, also das heißt praktisch, wenn du in die Halle reinkommst, direkt...
Wenn man aus der Halle 4 ist, das glaube ich,
genau, ja.
Wo die Schaubühne ist,
ja.
Reinkommt, direkt links quasi um die Ecke.
Da, wo vorher Blaser praktisch gegenüber mit dem Zelt war.
Genau,
okay, ja. Alles klar. Nee, ist auch immer gut zu wissen, weil ich hoffe natürlich, dass es hier einige Leute gibt, die sagen, okay, den Bene finden wir gut und kommt auf jeden Fall da bei der Messe vorbei. Ich finde das eigentlich total spannend, dass du das übernommen hast und dass du dir das, dass du dir das auch zutraust, dass, sagen wir mal, mit so einem eingesessenen Unternehmen, auch mit dem Namen dahinter, das zu machen. Du hast eben gesagt, du willst auf die ganze Welt gehen oder beziehungsweise die ganze Welt theoretisch gesehen anbieten. Kannst du schon konkret einmal sagen, was es dann geben wird, jetzt vielleicht auch im Bezug zur Messe hin? Je nachdem, wann die Folge ausgestrahlt wird, kommen wir immer, wir sind ja jetzt gerade schon, es ist gar nicht mehr so lange bis zur Messe, sagen wir es mal so.
Geht jetzt schnell, ja. Rasend schnell.
Ja. Ich hatte letzte Woche selbst mit denen gesprochen und die sagten, ja, du musst mal hier so langsam unterschreiben für einen Stand. Und ich so, okay, dann ist es ja echt gar nicht mehr so weit, deswegen, ja, ist das, ja.
Wo fangen wir an? Nordamerika, also Alaska, Kanada, auch die Staaten waren immer im Programm bei Mistral, war früher auch wirklich stark, aber die letzten Jahre sind die letzten 10 Jahre die Preise natürlich für, sag mal, Yukon-Yachten oder generell für Yachten in Nordamerika doch in die Höhe gestiegen, weswegen der Markt ein bisschen schwächer geworden ist hier in Europa. Aber nach wie vor im Programm. Dann Südamerika, Argentinien, Tauben, Rothirsch, Hirschziegen, Antilope. Ja, gehen wir weiter nach Afrika. Ich glaube, in Afrika gibt es eigentlich nichts, was wir nicht anbieten können. Sei es oben Kamerun, Rotbüffel, Lord Derby Eland. Auch eher speziell, aber Äthiopien haben wir einen guten Partner für das Bergniala. Die klassischen Länder Südafrika, Namibia. aber auch Mosambik, Tansania, Botswana. Das ist so eigentlich, was wir in Afrika anbieten. Europa, ja, von Schottland über Polen, Ungarn, Rumänien. Rumänien bin ich dieses Jahr auch nochmal zur Bärenjacht. Frankreich haben wir im Angebot. Jetzt ist für viele, glaube ich, auch Deutsche eher ein spezielleres Jagdreiseland, aber die haben gute Bockjachten, die man da anbieten kann. Okay. Also das ist als spezielleres Reiseland ist eher mit Urlaub verbunden. Deswegen, dass die letzten Jahre doch für ein, zwei Kunden interessant war.
Ich glaube, die Franzosen versuchen, glaube ich, alles im Land zu behalten und so viel an die eigenen Leute abzugeben. Deswegen ist das, glaube ich, interessant, da auch mal hinzufahren, weil ich glaube, das, was ich bis jetzt gehört habe und auch mit den Leuten, wo wir uns letzte Woche bei dem SCI unterhalten haben, hat, glaube ich, Frankreich sehr, sehr viel Jagdliches richtig gut zu bieten.
Ja, es ist tatsächlich ein sehr vielfältiges Jagdland. Unten in den Pyrenäen kann man auch wunderbar auf sportliche Jacht auf Rotisch erleben. Mal 5-6 Kilo. Sind auch keine hochkapitalen Hirsche, aber die Yacht ist wirklich toll. Die Isar, die französische Gams, mit der wir haben eine relativ helle Zeichnung im Träger. Dann die starken Böcke unten in der Region Toulouse beispielsweise. Also und oben im Norden findet man wirklich hervorragende Vogeljachten.
Okay. Das, das für Europa und Asien. Was gibt es noch in Asien?
In Asien, Kasachstan, Kirgisien hatten wir eben schon mal angeschnitten. Ansonsten haben wir noch Partner in der Mongolei, auch in Tadschikistan, wenn es, um Hochgebirgsjachten auf die beiden Steinböcke in Tadschikistan oder auch auf den Marco Polo, den Pamir Marco Polo geht. Hatten wir eben uns auch schon mal kurz drüber unterhalten. Keilerjachten, ein Keilerjäger habe ich jetzt auch noch in Kürze in Tadschikistan. Ist auch mal interessant im Vergleich zur Türkei.
Ja.
Das ist eine Jagd auf tagaktive Keiler im Hochgebirge. Wer sich sportlich fordern möchte und tagaktive, starke Keiler jagen möchte, ist das momentan meiner Meinung nach die beste Wahl.
Wie stark ist da so ein Keiler?
Im Wildbrett oder?
Beides.
Ich sag mal, im Hochgebirge, also obwohl finde ich es immer noch erstaunlich, ich sag mal, ein guter Keiler hat auch 150 Kilo plus da.
Okay.
Aber ist jetzt anders als oben in, Ostanatolien, wo die teilweise bis an 300, 350 Kilo rangehen.
Ja.
Und Waffenlängen sind schon Keiler mit 28 Zentimeter dort zur Strecke gekommen. Und über 24 Zentimeter kriegt eigentlich jeder Jäger.
Und über was für Schussdistanzen unterhält man sich da?
Gut, ist wieder im Gebirge, 200, 300 Meter sollte man auch einplanen.
Ich finde das spannend, weil das sind, ein Freund von mir war auch noch tatsächlich in Tadschikistan dieses Jahr zum Keilerjagen, wo ich überhaupt gar nicht mit gerechnet habe, dass man deswegen dann dahin fährt. Ich habe immer hier den hier hinter mir so ein bisschen da auf dem Schirm gehabt. Aber er hat auch gesagt, dass das in Tadschikistan unglaublich gut gewesen sein muss, Keiler zu weitwerken. Und wie du das gerade sagst, ich meine 28 Zentimeter, das ist schon eine ordentliche Trophäe, ne, die man da bekommen kann.
Habe ich hier in Deutschland nur nicht gesehen.
Ja, und ich denke mir auch, für die Leute, wir sind ja mittlerweile hier so, dass man, jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Aufruhr sagen, aber wo hat man denn hier tatsächlich mal Schwarzwild tagsüber? Das ist halt,
Ja, das
Ich glaube, das ist dann auch ganz cool, sich das anzugucken und das dann zu machen. Und ich denke mal, dass es auch preislich dann wahrscheinlich auch noch attraktiver sein wird, oder?
Ja, ist schon preiswerter als die Marco-Yacht, sage ich mal.
Ja. Nein, deswegen.
Aber das Erlebnis steht ja im Vordergrund und da wäre das für mich momentan, ich sag mal, was Keile angeht, die erste Wahl.
Ich glaube, dass du da auch sehr breit dann aufgestellt bist und ich hoffe, dass das alles gut klappt und dass wir uns dann da auf der Messe, wir haben ja auch wieder einen Stand, dass wir uns dann da auch...
Die andere Seite, genau, ne?
Diagonal zu dir, genau auf der anderen Seite der Halle. Aber ist ja nicht so weit, kannst du mal bei uns
umkommen. 18 Uhr kommt auch.
Ja, alles gut. Können wir da auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen, auch gerade so was noch in den Monaten passiert ist zur Messe. Du hast ja noch ein paar Jagden, die du dieses Jahr machst. Du hast gerade von Rumänien noch erzählt. Ich denke, dass das auch eine spannende Geschichte ist. Und ich hoffe, dass wir da in der nächsten Zeit noch relativ viel in dem Podcast sehen werden von dir und bist immer herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, Familien sind ja auch miteinander verbunden, ohne dass wir beide uns je gesehen haben, aber.
Schön in Niedersachsen ist auch nicht weit.
Ja. Gibt's noch was von deiner Seite?
Also, mich würde es freuen, wenn der eine oder andere mich auf der Messe besucht und ja, wir vielleicht nächstes Jahr auch zusammen in die Kustanei reisen und spannende Jagdtage erleben. Kommt vorbei.
Und wenn ihr sonst noch Fragen habt an den lieben Benedikt, dann schreibt es bei uns in die Kommentare oder ihr könnt ihn natürlich auch bei Instagram direkt erreichen. Webseite sollte auch bald kommen und dann.
Genau, die Landingpage ist schon online. Okay. Da kann man auch das ganze Programm schon soweit abrufen, okay. Anfragen. Und ja, bis zum Ende des Jahres ist die neue Homepage dann auch final online.
Perfekt. Gibt es von deiner Seite noch was?
Ich freue mich.
Perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt mal Zeit.
Bleibt mal Zeit.